Heute leiste ich mir den Luxus, euch von einem Lebewesen zu erzählen, das mich seit langem fasziniert und mich fernsehtechnisch und auch bei YouTube hier schon mehr als 20 Jahre begleitet. So sieht seine Schale aus. Und das beantwortet auch die Frage, was mein Kanallogo eigentlich zeigt, nämlich einen solchen Nautilus, auch Perlboot genannt, weil er eine wunderschöne perlmuttfarbene Schale hat und wie ein Boot im Wasser schweben kann. Es heißt übrigens der und nicht die Nautilus. Und falls jemand von euch ein kleines oder sogar ein großes Latinum hat, dann ist der Fall klar, weil Endungen auf us männlich sind. Wobei das Wort aus dem Griechischen kommt. Nautilos heißt übersetzt Segler. Ein Wortstamm, der bei uns im Deutschen in Wörtern wie Nautik oder Nautisch enthalten ist. Vielleicht teilt ihr am Ende dieser Ausgabe meine Begeisterung für dieses seltsame Tier, von dem man einiges lernen kann. Ich hoffe allerdings, dass ihr zwar meine Begeisterung teilt, aber bitte macht nicht den Fehler, in einem Geschäft oder im Internet eine solche Schale dieses Tieres zu kaufen, denn das trägt leider deutlich zum noch schnelleren Aussterben dieses sehr besonderen Tieres bei, das seit rund 500 Millionen Jahren auf diesem Planeten lebt.
Skobel über den Nautilus.
Der Nautilus ist für mich so eine Art Wappentier geworden. Wer meine Sendung bei Dreisat gesehen hat, wird vielleicht bemerkt haben, dass ich auch dort ins Logo den Nautilus reingeschmuggelt habe und sogar der Tisch damals im ersten Studio wie eine Nautilus geformt war. Also, was ist das für ein Tier? Was macht seinen Reiz aus und was kann man von ihm lernen? Die Schale habt ihr ja wahrscheinlich schon mal gesehen und so sieht der Kopf des Tieres aus, das in der letzten großen Kammer dieser Schale wohnt. Mal zur groben Bestimmung. Der Nautilus gehört zur Familie der Kopffüßler oder Cephalopoden, die wiederum eine Untergruppe der Weichtiere oder Molluskeln sind, zu denen Schnecken, Muscheln, eben auch Kopffüßler gehören. Und diese Gruppe der Kopffüßler, zu der also auch der Nautilus gehört, hatte, schätzt man, rund 30.000 Arten, von denen heute noch ungefähr 1.000 leben. Die bekanntesten Arten sind Tintenfische, die sich dann wiederum in Sepien, Kalmare und Kraken unterteilen, von denen es dann zehnarmige Kraken und die Oktopoden gibt, die achtarmigen, die bekanntlich hochintelligent sind. Ihre Gehirne sind interessanterweise völlig anders als unsere gebaut. Außerdem sind ihre Arme jeweils mit einem eigenen Gehirn versehen, das von einem neunten bisschen koordiniert wird. Aber das ist ein anderes Thema, geht ja nicht um Tintenfische. Es zeigt aber, dass Intelligenz auf diesem Planeten auch in völlig anderer Gestalt wie Aliens existiert. Also anderer Gestalt als Menschenaffen oder Menschen. Ich liebe es zwar beim Schnorcheln, Tintenfische zu beobachten, die meiner Beobachtung nach im Mittelmeer inzwischen leider viel, viel seltener geworden sind, aber ich würde sie unter keinen Umständen essen. Das wäre eine absolute Missachtung von Intelligenz. Und ihr esst ja auch keine Affen oder Menschen, hoffe ich jedenfalls. Der Nautilus lebt im offenen, tiefen Meer und seine Geschichte beginnt gegen Ende des Kambriums. Versteinerungen und fossile Funde zeigen, dass die Familie der Perlboote, zu der neben der Nautilus auch der Allonautilus gehört, in einer ungeheuren Formfülle existieren, die bis in die Zeit vor 500 Millionen Jahren zurückreicht. Der Nautilus wird deshalb auch mit den ähnlich aussehenden Ammoniten verwechselt. Die sind aber im Unterschied zum Nautilus längst ausgestorben. Dies ist übrigens eine von vielen Gemeinsamkeiten zwischen Nautilus und der Philosophie. Die Philosophie lebt ja auch seit Urzeiten des Menschen zumindest und ist bis heute quicklebendig. Der Nautilus ist ein Lebewesen, das aufgrund seines Alters ähnlich vorsintflutlich und antiquiert erscheint wie die Dinosaurierfakultät der Philosophie im Kontext der modernen Naturwissenschaften. Kleiner Hinweis. Die meisten Wissenschaften, ja fast alle, sind jünger als die Philosophie und manche, zum Beispiel die Informatik, erst ein paar Jahrzehnte alt. Jedenfalls kann man vielleicht von keinem anderen Lebewesen so viel über Überlebensfähigkeit lernen wie von der Nautilus und der Philosophie. Auch aus den Schalen und Versteinerungen des Denkens, also aus den alten Texten und Büchern Unter Zuhilfenahme eines modernen, wachen Bewusstseins kann neues Leben entstehen.
Evolutionsgeschichte.
Natürlich hat auch der Nautilus eine Evolutionsgeschichte, ist aber bis auf wenige Veränderungen im Laufe der Evolution weitgehend unverändert geblieben, weshalb man ihn auch lebendes Fossil nennt. Seine grundlegende Bauweise gibt es seit dem sogenannten Ordovizium vor etwa 485 Millionen Jahren und sie ist bis heute weitgehend erhalten geblieben. In dieser Zeit entstanden auch die längst ausgestorbenen Baktriten, von denen die ebenfalls ausgestorbenen Ammoniten und die heute noch lebenden Tintenfische abstammen. Die Genomforschung hat gezeigt, dass auch der 500 Millionen Jahre alte Nautilus keineswegs evolutionär stagniert, also sich nie weiterentwickelt hat. Eine bahnbrechende Studie aus dem Jahr 2021 in Nature Ecology and Evolution sequenzierte erstmals das komplette Genom von Nautilus pompilius. Das sind diese hier. Das Ergebnis war total überraschend. Das Nautilus-Genom ist mit 785 Megabasenpaaren das kleinste unter allen bisher sequenzierten Kopffüßlern und zeigt die langsamsten Evolutionsraten. Das heißt, entwickelt sich auch sehr langsam weiter. Und noch faszinierender, erst vor wenigen Tagen tatsächlich, im Oktober 25, veröffentlichte eine chinesische Forschungsgruppe Daten zur DNA-Methylierung des Nautilus. Vereinfacht gesagt, Methylierung, so wie die Gene, ja die Zellen steuern, steuert dieser Methylierungsprozess die Prozesse, welche Abschnitte der Gene abgelesen und umgesetzt werden dann. Forschende fanden charakteristische epigenetische Muster, das sind diese Ablesungsmuster, die sich ändern können durch äußere Ereignisse. Und diese Muster zeigen, dass der Nautilus aktive Genregulation betreibt. Also nicht nur von Generation zu Generation sich was verändert, sondern während seines Lebens bereits genetisch Veränderungen bewirken kann. Ein Prozess, den Darwin sich nicht hätte vorstellen können und der ja in der modernen Wissenschaft, also bezogen auf uns Menschen, gerade eine ganz wichtige Rolle spielt. Warum all das von Bedeutung ist? Weil diese uralten epigenetischen Mechanismen, die gerade erst entdeckt wurden, helfen können zu verstehen, wie sich erfolgreiche Organismen an ihre Umwelt anpassen. Oder eben leider nicht. Dieser Typ, der Nautilus, lebt seit etwa 200 Millionen Jahren in den Ozeanen und lässt sich etwa 38 Millionen Jahre zurückbestimmen, was eine unglaublich lange Zeit für eine Tiergattung ist. Im Durchschnitt überleben die meisten Gattungen überhaupt nur, wenn überhaupt, ein paar Millionen Jahre. Im Durchschnitt. Und eine der spannenden Fragen ist, wie das mit dem modernen Menschen ist. Der bekanntlich ja die Hand am Abzug hat und möglicherweise bereits nach ein paar 10.000 Jahren von diesem Planeten verschwindet und dann auch noch eine Reihe anderer Lebewesen mitreißt. Übrigens haben Vertreter der Gattung Homo sapiens, das sind wir, die Bestände der Nautilus, das sind die, in den letzten Jahren massiv dezimiert.
Besonderheiten und Fibonacci-Reihen.
Der Nautilus verfügt wie viele Kopffüßler über eine größere Anzahl von Fangarmen, auch Tentakeln oder Zirren genannt. Und mit ihrer Hilfe kann das Tier seine Nahrung fangen, umklammern und direkt Kopf und Tentakeln sind ja miteinander verbunden, in die Mundöffnung befördern, die sich im Mittelpunkt dieses Kranzes aus bis zu 90 Zirren befindet. All das befindet sich in einer wunderschönen, zuweilen perlmuttartigen Schale, die sich aus einer Aufeinanderreihung immer größer werdender bzw. kleiner werdender Kammern aufbaut, in deren jeweils letzter, hier der großen und damit jüngster auch, das eigentliche Tier lebt. Der Aufbau dieser Kammern folgt einer sogenannten Fibonacci-Reihe. Das ist was für Klaus, der das jetzt mal für euch zeichnen kann. Eine solche Fibonacci-Folge ist eine unendliche Folge natürlicher Zahlen, die mit 0 und dann mit 2 mal der Zahl 1 beginnt. Und ab da ergibt sich jede weitere Zahl aus der Summe der beiden vorangehenden Zahlen. Also mit 0 fängt es an, 2 mal 1, 0, 1, 1. 1 und 1 ist 2, 1 und 2 ist 3, 2 und 3 ist 5, 3 und 5 ist 8, 5 und 8 ist 13, 8 und 13 ist 21 und so weiter. Also 5, 8, 13, 21, 34, 55 und so weiter. Wenn man das aufzeichnet, ergibt sich ein besonderes geometrisches Muster. Nämlich einmal das, was Klaus da gezeichnet hat. Man kann die Folge, das typische Fibonacci-Muster, das sehr häufig in der Natur vorkommt, aber noch ganz anders zeichnen. Und dann kennt ihr dieses Muster von vielen Blumen, insbesondere von der Anordnung von Sonnenblumen. Viele Fruchtstände von Pflanzen sind in solchen Spiralen angeordnet. Das machen Pflanzen, damit sich die Lichtausbeute erhöht und Blätter oder Kerne sich nie gegenseitig verdecken, sondern in Spiralen leicht verschoben, dennoch alle zum Licht hin ausgerichtet werden können, wie zum Beispiel bei der Sonnenblume. Wir haben es hier also mit einem Grundprinzip der Natur zu tun, nämlich Kammern und Zellen zu bauen. In gewisser Weise sind diese Kammern ja auch wie kleine Zellen oder große Zellen. Und die dann miteinander zu verbinden. In gewisser Weise ist das bei der Nautilus so ähnlich wie mit unserem Bewusstsein. Das Freud sich ja auch, sehr vereinfacht, als ein Haus, also einen großen Raum, eine große Kammer vorstellte mit Keller, Wohnraum und Dachkammer, wo dann das böse Über-Ich hockt und die anderen, die weiter unten wohnen, quält. Auch unser Ich, stelle ich mir jedenfalls vor, ist in gewisser Weise ja gekammert und baut sich aus einer Reihe von Erinnerungen und Modulen auf, deren letztes uns dann ein bewusstes Zuhause bietet. Viele dieser Kammern kennen wir ja gar nicht. Da kommen wir gar nicht mehr rein. Sie sind zwar in uns, wie die kleinen Kammern hier hinten, aber wie die Kammern der Kindheit verschlossen. Und auch das Denken baut sich ja metaphorisch gesprochen mit Hilfe solcher Kammern oder kleinen Zellen zu immer größeren Gebilden auf. Wir formen Sätze, die wir dann durch kleinere Unterteilungen, weitere Bestimmungen, um genauer und feiner werden zu können, ausbauen. Auch Begriffe sind ja im Grunde genommen wie Schalen, kleinere oder größere, die wir dann zu ganzen Theorien mit ihren verschiedenen Kammern und Teiltheorien zusammenfügen können. Die Schale der Nautilus mit ihren Kammern erlaubt es dem Tier jedenfalls, jede Nacht von etwa 700 Meter Tiefe bis auf 200 Meter, manchmal auch knapp bis zur Wasseroberfläche, aufzusteigen. Überhaupt ist die größte Migrationsbewegung der Natur, die jeden Tag stattfindet, ohne dass wir es sehen, die der vielen Meereslebewesen, die aus großen Tiefen an die Oberfläche kommen, um sich von Plankton und Fischen zu ernähren und dann bei Sonnenaufbruch wieder in tiefere Regionen abtauchen.
Aufbau, Schale und Auge.
Hier seht ihr jetzt einen Querschnitt durch den Nautilus. Die einzelnen Kammern dieser aufgerollten Schale sind durch Zwischenwände oder Septen voneinander getrennt, zugleich aber auch durch ein zentrales Röhrchen, Sipho oder Siphunculus, miteinander verbunden. Ihr könnt das hier sehen, das ist wie so eine Linie, die sich durchzieht. Da geht dieses Röhrchen durch. Und das ist ein genialer Trick. Auf diese Weise kann nämlich das Tier hier vorne Gas bzw. Luft und Flüssigkeit bis in die hinterste Kammer leiten und mit einer einfachen, aber höchst wirksamen Methode für eine Veränderung des Auftriebs sorgen. Die Schale ist bis zu 38 Kammern unterteilt, die dann ein Gasgemisch aus etwa 90% Stickstoff enthalten. Durch alle Kammern läuft dieser dünne Gewebstrang, über den der Nautilus das Gas-Flüssigkeitsverhältnis verändern kann und sehr präzise seinen Auftrieb steuern kann, sodass er wie schwerelos nach oben und unten schweben kann. Nach vorne oder rückwärts bewegt sich der Nautilus durch Rückstoßantrieb. Er saugt dann Wasser hier in die Mundhöhle, der sitzt ja hier drin, in die Mundhöhle und stößt es durch einen muskulösen Trichter, den Hyponom, mit Kraft wieder aus. Das Ergebnis, er kann auf diese Weise Geschwindigkeiten von bis zu 0,5 Metern pro Sekunde zu erreichen. Das sind, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 1,8 Stundenkilometer. 2021 wurde entdeckt, wie die sogenannte Biomineralisierung der Schale funktioniert, die insgesamt aus 61 schalenspezifischen Proteinen aufgebaut ist. Dabei gibt es eine Proteindomäne, die alle Conchifera, also Muscheln, Schnecken und eben Nautilus, haben. Dieses Shell Matrix Protein ist evolutionär uralt und zeigt, wie fundamental die Mechanismen dieser Schalenkonstruktion sind. Der Perlmutt besteht aus aragonitischen Kristallschichten, also einem Element, die so angeordnet sind, dass sie enormen Druck widerstehen können. Der Nautilus lebt ja, wie gesagt, in Tiefen von 100 bis maximal 800 Metern. Bei 600 Metern herrscht schon Druck von etwa 60 Bar, also ist das 60-fache unseres Atmosphärendrucks. Dann allerdings implodiert die Schale bei etwa 800 Metern tiefer und das bedeutet, das ist die absolute Grenze für die Verbreitung dieser Tiere. 2023, also noch nicht so lange her, wurden übrigens drei neue Nautilus-Arten im Südpazifik entdeckt. Nautilus vitiensis aus Fidschi, vitiensis, Nautilus samoensis aus amerikanisch Samoa, samoensis, und Nautilus vanuatuensis aus Vanuatu. So, genetische Analysen zeigen, dass diese drei Populationen sich voneinander sehr unterscheiden, weil sie tatsächlich auch durch tiefe Meeresregionen voneinander getrennt sind. Wie gesagt, die Grenze 800 Meter. Tiefen, die ein Nautilus mit seiner druckempfindlichen Schale also einfach nicht überwinden kann. Die Arten sind also geografisch isoliert und haben eine eigene Spezies gebildet. Ein sehr interessantes weiteres Detail, das viel über die Evolution erzählt, ist das Nautilus-Auge. Wie wir heute wissen, wurde das Auge zigmal auf unterschiedlichste Art und Weise im Laufe der Evolution immer wieder erfunden. Licht ist und bleibt eben eine primäre Orientierungsquelle und das ist ein Link wieder zur Philosophie, weil sich das bis heute in der Philosophie erhalten hat. Theorie leitet sich aus dem griechischen Wort für Schauen oder Sehen ab, Theoria. Wir sagen, dass jemand erleuchtet ist, hat auch mit Licht zu tun. Wir sprechen von der Aufklärung und davon, dass die Wissenschaften Licht in das Dunkel unseres Nichtwissens bringen. Ganze Bücher könnte man füllen mit der Analyse dieser Lichtmetaphorik, die die gesamte Philosophiegeschichte durchdringt, angefangen bei Platos Höhlengleichnis. Zu finden ist eine extrem gute Analyse der Bedeutung von Licht in der Philosophie in einem Aufsatz des Philosophen und Metaphernforschers Hans Blumenberg. Und die Literaturangabe, die findet ihr unten. Licht ist für uns bis heute eine Metapher für Wahrheit geblieben. Das Auge der Nautilus also, die Öffnung zum Licht und damit auch zur Erkenntnis der Umgebung, denn das wird ja durch Licht, durch Sehen möglich, funktioniert bei der Nautilus nach dem Prinzip der Lochkamera. Das heißt, ohne Linse, ohne Hornhaut, ohne Glaskörper. Nur eine kleine Öffnung lässt Licht in eine mit Meerwasser gefüllte Kammer fallen, an deren Rückwand dann die Retina sitzt, die Netzhaut. Eine Studie hat genetische Grundlagen dieser Konstruktion enthüllt. Man entdeckte, dass bestimmte Augenentwicklungsgene, also man könnte sagen moderne Gene, die später entwickelte Lebewesen wie wir haben, bei der Nautilus fehlen oder sehr stark reduziert sind, während andere Gene, die eben für diese Lochkamerastruktur wichtig sind, erhalten geblieben sind. Klar, die muss der Nautilus ja immer wieder aufbauen. Die Bildschärfe reguliert der Nautilus durch Vergrößerung oder Verkleinerung der Pupille. Bei Helligkeitsänderungen kann sich die Pupille um das 300-fache in ihrer Fläche verändern. Und vergleicht man die Gene, die für den Aufbau des Auges zuständig sind, mit denen anderer Lebewesen, etwa mit den extrem hochentwickelten Linsenaugen der Tintenfische oder Kraken, dann zeigt sich, dass dieses Auge und das Lochkameraauge sich völlig unabhängig voneinander entwickelt haben. Ein weiterer Beweis für die sogenannte konvergente Evolution, also dafür, dass sich bestimmte Entwicklungen im Laufe der Geschichte, wie die Entwicklung des Auges, immer wieder als sinnvoll erwiesen haben und immer wieder neu gemacht wurden. Man könnte auch sagen, ein Beweis dafür, dass gute Dinge immer wieder neu entdeckt werden und wenn möglich auch immer wieder neu hergestellt werden und auch wiederkommen. Ob das allerdings auch für die Umwelt gilt, die sich selber herstellen kann, das wage ich zu bezweifeln bei der Massivität unserer Eingriffe. Die Artenvielfalt ist extrem bedroht und eine ausgestorbene Art kann nicht einfach wiederbelebt werden. Eine umfassende Langzeitstudie vom Osprey Reef zeigte 2011, wie langsam diese Tiere wachsen, und zwar 0,061 mm pro Tag bei unreifen Tieren, also kleinen Tieren. Dazu muss man wissen, dass die Geschlechtsreife erst nach etwa 15,5 Jahren erreicht wird. Männchen haben dann eine Schalengröße von durchschnittlich 132 mm, Weibchen von 119 mm Durchmesser erreicht. Und die Lebensdauer insgesamt schätzt man auf über 20 Jahre. Die Paarung verläuft ähnlich wie bei den Tintenfischen und auch da gibt es etwas Penisähnliches. Das Männchen überträgt nämlich mit einem spezialisierten Arm, dem sogenannten Spadix, Spermatophoren in das Weibchen, das später dann über Monate hinweg 5 bis 20 Eier legt. Und diese Eier haben einen Durchmesser von 3 bis 4 Zentimetern und gehören damit zu den größten Eiern von wirbellosen Tieren im Meer überhaupt. Die Entwicklung der Eier dauert dann 12 bis 15 Monate. Und wenn der junge Nautilus schlüpft, ist er etwa 3 cm groß, aber schon voll entwickelt. 2017 gelang dem Monterey Bay Aquarium erstmals wirklich, die erfolgreiche Zucht in Gefangenschaft. Und das war ein Meilenstein. Die Strategie der Nautilus ist also späte Reife, langsame Entwicklung, wenig Nachkommen. Und das macht diese Überlebenskünstler, die ja seit Millionen von Jahren leben, durch uns Menschen leider zu extrem vulnerablen Tieren. Stichwort Überfischung, Beifang. Letzter Punkt, Gehirn und Nervensystem der Nautilus. Beides ist primitiver als bei anderen Kopffüßlern, aber es gibt experimentelle Hinweise auf die Lernfähigkeit bei Nautilus pompilius. Trotz eines einfacheren Gehirns ohne die spezialisierten Lernzentren wie bei den Tintenfischen kann der Nautilus zwischen verschiedenen Formen unterscheiden, einfache Assoziationsaufgaben lernen und verfügt über ein räumliches Gedächtnis. Und ehrlich gesagt, das sollte man auch bei einem Tier erwarten, das so große Höhenunterschiede, 800 bis 200 Meter im Wasser zurücklegt und so lange überlebt hat. Fun Fact, das Gehirn ist ringförmig um die Speiseröhre angeordnet. Und manchmal denke ich, das ist bei mir eigentlich ganz genauso. Ich nenne das immer mein Retriever-Gen. Das macht mich leider total anfällig dafür, zu häufig das Ende meiner Speiseröhre zu füllen und an den Magen zu denken, vor allen Dingen nachts dann so gegen 12 nochmal zu kochen.
Fazit: Was können wir lernen?
Ich hoffe, ihr versteht ein wenig, warum mich diese Tiere so faszinieren. Heute, nach 500 Millionen Jahren erfolgreicher Existenz, steht das Weiterleben der Nautilus am Scheideweg. Wie das Leben so vieler anderer Lebewesen, auch und nicht zuletzt von uns selbst. Stichwort Atombombe. Die Hauptbedrohung des Nautilus ist heute der Fischfang und vor allem der lukrative Handel mit den Schalen. Auf den Philippinen, wo viele der Schalen herkommen, wurde ein Populationsrückgang von 97% in nur 16 Jahren dokumentiert. 2016 wurde der Nautilus in das Washingtoner Artenschutzabkommen übernommen und ist seit 2018 in den USA unter dem Endangered Species Act als threatened, also gefährdet, eingetragen. Hinzu kommt die enorme Versauerung der Ozeane und die Erwärmung des Lebensraums und eine Meta-Analyse, also eine Studie, über verschiedene andere Studien gemacht wurden, die sich auf verschiedene Cephalopoden, also Kopffüßler, bezog, kam zu dem Schluss, und es gibt wenig Hoffnung, dass Kopffüßler einschließlich der Nautilus toleranter gegenüber Ozeanversauerung sein könnten als andere schalenbildende Organismen wie Korallen, die ja gerade wirklich in größtem Stil sterben, oder Muscheln. Der Nautilus ist ein einzigartiges wissenschaftliches Fenster in die Vergangenheit. Zweitens lehrt das Tier uns Demut, denn dieser Organismus, der ja 5 Massenaussterbeereignisse erlebt hat und überlebt hat, wird nun innerhalb weniger Jahrzehnte durch menschliche Aktivität an den Rand des Verschwindens gebracht. Und drittens zeigt sich, dass wir von der Nautilus eine Menge lernen können, etwa wie man leichte, sehr druckresistente Materialien herstellt, das Philosophie mit Kammern zu tun hat, wie das Bewusstsein auch. Und das Auftriebssystem interessiert inzwischen U-Boot-Designer. Und viertens kann der Nautilus uns daran erinnern, dass Evolution nicht immer Schnelligkeit um jeden Preis und Fortschritt um jeden Preis bedeutet. Die Beschreibung der 3 neuen Arten von 2023 zeigt, es findet Evolution statt, aber in sehr langen Zeiträumen, langsam und auf Wegen, die wir erst allmählich beginnen zu verstehen. Manchmal ist die beste Strategie, eine bewährte Lösung beizubehalten und sich nur graduell anzupassen. Sein Design und sein Leben funktionierte bislang eine halbe Milliarde Jahre lang. Wenn das nicht Resilienz ist, weiß ich es auch nicht. Und noch was. Diese Tiere, finde ich jedenfalls, sind auf eine seltsame Art und Weise schön. Das ist auch bei uns Menschen häufig so. Und wir sollten daraus lernen, unsere Kammern langsamer zu bauen und nicht sofort eine KI in die Kammer einer anderen KI zu stecken, damit eine noch schnellere KI entsteht, bei deren Wachstum am Ende vielleicht die ganze Schönheit des Lebens verloren geht, die manchmal eben auch darin besteht, einfach eine Fibonacci-Reihe weiterzuführen, zu genießen, Schönheit zu produzieren und auf eine einfache, aber zufriedene Art und Weise zu leben. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, weitersagen, auftauchen und abonnieren. Und tschüss.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen: der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.